Ja, ich habe geschrieben, das Urparadox besteht eigentlich schon in dem Begriff der Gottesmutterschaft, weil darin das christologische Urparadox vom wahren Gott, der zugleich wahrer Mensch ist, sich widerspiegelt. Wenn wir eine komplette Auflösung der Paradoxien, vor denen wir stehen, erhoffen, dann ist das etwas, was wir in diesem Leben jedenfalls nicht erwarten können, vielleicht im zukünftigen Leben, denn da werden wir Gott, so ist die Hoffnung des Glaubens, in einer Weise anschauen, die eine Unmittelbarkeit und eine Tiefe hat, die wir jetzt unmöglich erreichen können. Also mystische Grenzerfahrungen bedeuten nicht, dass man dabei stehen bleiben kann, sondern sie bedürfen immer wieder der Rückbindung auch an den rational zu artikulierenden Inhalt der Theologie.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Maria ist die Mutter Gottes, Gottesgebärerin, wie die Kirche sie seit alter Zeit nennt. Wie kann das sein? Wie kann ein Mensch Gott zur Welt bringen? Maria gilt außerdem als Mutter und Jungfrau zugleich. Auch das eine Formulierung, die Fragen aufwirft. Und von Jesus Christus heißt es, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott war. Gott und Mensch sind aber so verschiedene Begriffe. Wie kann da einer beides zugleich sein? Der Theologe Henri de Lubac hat Mitte des 20. Jahrhunderts von Paradoxen des Glaubens gesprochen. De Lubac gehörte später zu den Gründern von Communio und das neue Heft der Zeitschrift widmet sich diesem Thema Paradoxe des Glaubens. Mein Name ist Benjamin Leven, ich bin Online-Redaktionsleiter von Communio und ich spreche heute mit dem Theologen Thomas Marschler. Marschler ist Priester des Erzbistums Köln und Professor für Dogmatik an der Universität Augsburg. Guten Morgen, Herr Professor Marschler.
Guten Morgen.
Herr Marschler, der vormalige Papst Benedikt XVI. Hat immer wieder betont, dass Glaube und Vernunft nicht im Widerspruch zueinander stehen. Sie haben für das neue Communio-Heft einen Beitrag über das marianische Paradox geschrieben. Von einer Frau als Gottesgebärerin zu sprechen, ist das nicht einfach unlogisch oder unvernünftig?
Ein Paradox ist ja dadurch definiert, dass es einen scheinbaren Widerspruch enthält. Das, was der Doxa, also der Meinung, dem, was man normalerweise annimmt, widerspricht. Und da muss man fragen, warum ist das so? Paradoxe gibt es in vielen Bereichen. Die Philosophen haben sich schon über Jahrhunderte über solche Fragen den Kopf zerbrochen, die scheinbar der Logik widersprechen, die aber vielleicht, wenn man dann genauer hinschaut, doch irgendwie eine Lösung finden oder zumindest dazu aufrufen, nach neuen Lösungswegen zu suchen. Bei den Geheimnissen des Glaubens, um nochmal einen anderen Begriff gleich mit einzuführen, ist es auch so, dass sie auf den ersten Augenblick widersprüchlich erscheinen, aber aus dem Grund, dass sie etwas von der größeren Seinsfülle, von dem Geheimnis Gottes widerspiegeln. Und das gilt auch in diesem Fall, wenn wir über Maria sprechen. Im Geheimnis von Maria, der Gottesmutter, der Gottesgebärerin, spiegelt sich das Grundgeheimnis Christi, von dem wir sagen, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und das ist tatsächlich eine Aussage, die wir als Geheimnis bezeichnen können, im wirklich strikten Sinn, weil unsere Vernunft nicht in der Lage ist, ganz genau zu ergründen oder abzuleiten, wie das funktioniert.
Heißt das denn, wenn eine Glaubensaussage ein Geheimnis, ein Mysterium ist, dass man dann darüber nichts sagen kann oder es nicht weiter erklären kann?
Nein, so ist es nicht. Sonst gäbe es keine Theologie. Die Theologie, gerade auch die dogmatische Theologie, lebt davon, dass sie versucht zu verstehen. Der Glaube, der nach Verstehen sucht, fides querens intellectum, ist ein Wort von Anselm von Canterbury her, das eigentlich der Theologie zu innerst ins Stammbuch geschrieben ist. Allerdings muss die Theologie, wenn sie über die Inhalte der Offenbarung nachdenkt, sich immer zwischen zwei Extremen bewegen. Auf der einen Seite wäre das ein Rationalismus, der versucht, alle Inhalte der Offenbarung völlig in menschliches Verstehen aufzulösen. Auf der anderen Seite ein Irrationalismus, der sagt, wir begegnen hier Aussagen, die unsere Logik eigentlich durchstreichen, zerstören. Und ja, der Weg der Theologie versucht, einen Mittelweg zu gehen, jedenfalls der katholischen Theologie, so wie sie sich immer selber verstanden hat. Sie erkennt an, dass wir die Wirklichkeit Gottes und die Wirklichkeit seiner Offenbarung nicht vollständig verstehen können, aber wir müssen uns ihr annähern, etwa durch analoges Denken, indem wir Begriffe aus unserem menschlichen Verstehen übernehmen und sie, soweit es jedenfalls geht, dann auch für das Verständnis der Glaubensinhalte nutzbar machen.
Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Die frühe Kirche hat viele so paradox anmutende Formulierungen gefunden und sie hat gleichzeitig die Versuche, Glaubensaussagen in die eine oder andere Richtung sozusagen aufzulösen, zurückgewiesen. In den Debatten um Jesus Christus waren das also diese Lösungen, die man heute als Häresien bezeichnet, Arianismus, Monophysitismus und so weiter. Aber ist es nicht auf Dauer auch für den Intellekt unbefriedigend, das, was man begrifflich fassen will, immer nur in diesen paradoxen Formulierungen beschreiben zu können? Oder anders gefragt, hat man nicht als Theologe auch den Drang, so ein Paradox aufzulösen oder wenigstens besser zu verstehen, als das vielleicht die Christen vor 1500 Jahren gemacht haben?
Ganz gewiss, das ist, wie ich eben schon sagte, ja auch eine der Wurzeln der systematischen Theologie, der Dogmatik, dass sie versucht, tiefer zu verstehen. Wenn man so will, ist die ganze scholastische Methode daraus entstanden, dass man Sätze, Aussagen, die zunächst einmal im Widerspruch zueinander stehen, etwa Väteraussagen, die sich nicht leicht vereinbaren lassen, in eine höhere Synthese bringt. Das geschieht meistens durch Differenzierung von Begriffen. Und durch Differenzierung kann man dann schon unterschiedliche Ebenen, etwa der Argumentation, unterscheiden, die scheinbare Paradoxe auflösen. Auf der anderen Seite gilt eben, Gottes Wirklichkeit ist größer als das, was die menschliche Vernunft erkennen kann. Wenn wir eine komplette Auflösung der Paradoxien, vor denen wir stehen, erhoffen, dann ist das etwas, was wir in diesem Leben jedenfalls nicht erwarten können, vielleicht im zukünftigen Leben, denn da werden wir Gott, so ist die Hoffnung des Glaubens, in einer Weise anschauen, die eine Unmittelbarkeit und eine Tiefe hat, die wir jetzt unmöglich erreichen können.
Das heißt, Sie würden sagen, in Gott selbst ist nichts Widersprüchliches, nur in unserem Erfassen von ihm.
Ganz genau. Gott selbst ist die höchste Wahrheit, ist die höchste Klarheit. Die Theologen haben das gerne mit der Sonne verglichen, die in sich zu höchst sichtbar und erkennbar ist, die wir aber mit unserem menschlichen Auge nicht unmittelbar anschauen können. Also es ist unser Defizit, dass wir Gottes Wahrheit nicht vollständig erfassen können, nicht das Defizit Gottes.
Es gibt diese paradoxen Formulierungen nicht nur in der Theologie, auch in der Mystik. Hart widersprüchlich zum Teil bei Johannes vom Kreuz ist die Rede von der lichterhellen Nacht oder der lautlosen Musik und solchen Dingen. Er spricht davon, dass er ohne Halt sei und doch gehalten. Was bringt die Mystik mit diesen wirklich krass widersprüchlichen Aussagen denn zum Ausdruck?
Da kommt noch mal eine Erfahrungsdimension mit ins Spiel. Wir haben solche Aussagen durchaus auch bei Theologen, wenn wir etwa an Nikolaus von Kues denken, der Gott als den Zusammenfall der Gegensätze bezeichnet hat, oder eine alte, aus dem pseudohermetischen Bereich stammende Definition, die von Gott sagt, dass er die unendliche Sphäre sei, deren Mittelpunkt überall und deren Umfang nirgends ist. Ganz paradoxe Aussagen, und bei den Mystikern bekommt das dann eine Erfahrungsdimension, indem sie etwa beim sich Versenken in Gott an einen Punkt kommen, der Selbstentäußerung, die zugleich höchste Selbstfindung ist, an einen Punkt der Erfahrung von Leere, die Erfahrung von Fülle ist. Da bekommt das Ganze nochmal eine existenzielle, eine erfahrungsmäßige Dimension.
Muss die Theologie diese Impulse aus der Mystik aufnehmen oder muss sie die manchmal auch korrigieren?
Ja, jede Mystik muss sich dann auch wieder an dem verstehbaren, an dem artikulierbaren Glaubensinhalt messen, weil Mystik natürlich auch in ein irrationales Raunen münden kann. Also das ist immer ein Zusammenspiel, auch eine gewisse Dialektik, die da in der Theologiegeschichte deutlich wird, und daraus resultiert dann auch die Tatsache, dass manche Mystiker mit dem kirchlichen Lehramt auch in Konflikt gekommen sind, beziehungsweise die Lehre von solchen Mystikern durchaus kritisch verstanden wurde.
In dem Zusammenhang wird gerne mal auch Thomas von Aquin zitiert, der also nach einem langen theologischen Schaffen auch so eine Erfahrung hatte und dann gesagt hat, jetzt kommt mir alles, was ich geschrieben habe, wie Stroh vor. Da heißt das, dass man sich also die Lektüre der theologischen Gedanken dann auch sparen kann, weil es ja dann im Nachhinein vom Autor eh festgestellt wurde, dass das also an die Erfahrung Gottes gar nicht heranreicht.
Tatsächlich gibt es diesen Bericht aus der letzten Lebensphase des Thomas, wobei die heutigen Thomas-Biografen sich nicht ganz sicher sind, was da wirklich passiert ist, ob es sich um eine mystische Erfahrung handelte oder vielleicht auch so etwas wie einen durch körperliche Krankheit bedingten Zusammenbruch des Thomas. Auf jeden Fall hat er seine Schriften, die er zuvor geschrieben hat, deswegen nicht vernichtet. Er hat sie uns überliefert und hat sogar danach noch kleine Dinge geschrieben oder diktiert. Also mystische Grenzerfahrungen bedeuten nicht, dass man dabei stehen bleiben kann, sondern, wie ich eben schon sagte, sie bedürfen immer wieder der Rückbindung auch an den rational zu artikulierenden Inhalt der Theologie. Wer sich nur mit Mystik beschäftigt, gerät auf Dauer auf eine etwas schiefe Bahn.
Schauen wir uns mal einzelne paradoxe Aussagen oder paradox anmutende Aussagen an. Sie haben geschrieben über Maria, über das marianische Paradox. Ja, worin besteht dieses Paradox?
Ja, ich habe geschrieben, das Urparadox besteht eigentlich schon in dem Begriff der Gottesmutterschaft, weil darin das christologische Urparadox vom wahren Gott, der zugleich wahrer Mensch ist, sich widerspiegelt. Wie kann eine menschliche Frau den Sohn Gottes zur Welt bringen? Etwas, was Nestorius nicht verstehen konnte. Die Debatten haben dann zum Konzil von Ephesus im Jahre 431 geführt. Das bedeutet also, dieses Grundgeheimnis Christi spiegelt sich wieder in Maria, spiegelt sich dann auch irgendwie wieder in der Kirche. Und letztlich ist es das Geheimnis, wie tatsächlich Gott zur Welt kommen kann, in die Welt kommen kann, indem er eine menschliche Natur annimmt, ohne seine Gottheit dadurch zu verlieren.
Also Maria ist die Gottesgebärerin deshalb, weil derjenige, den sie gebiert, zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist.
Ganz genau, weil die Person, die sie zur Welt bringt, die Person des ewigen Gottessohnes ist, der eine menschliche Natur angenommen hat.
Und jetzt kommt dazu, dass sie eben zugleich Mutter und Jungfrau sein soll. Wie steht denn diese Jungfräulichkeit Marias, die die Kirche ja auch in hohen Ehren hält, wie steht die im Verhältnis zu diesem Grundparadox der Gottesgebärerin?
Ja, da ist meine These, die ich dann versucht habe auch zu entfalten, dass es sich nicht einfach nur um ein Mirakel handelt, was sozusagen obendrauf gesetzt wird, sondern dass eigentlich dieses Zusammenspiel von Jungfräulichkeit und Mutterschaft das, was Gottesmutterschaft bedeutet, erhält. Ein Geheimnis erhält das andere. Das ist etwas Typisches für das theologische Verständnis von Geheimnissen. Und hier ist es so, dass der Begriff der Jungfräulichkeit zunächst einmal die totale Verfügbarkeit Marias bezeichnet, ihrer Seele, ihrem Glauben nach, aber dann eben auch dem Leib nach. Und Gott bezieht Maria als Jungfrau in dieser totalen Verfügbarkeit ein in sein Heilsgeheimnis. Und so wird die Gottesmutterschaft eigentlich für uns besser verstehbar in ihrem wirklich übernatürlichen Charakter.
Fragen wir mal spekulativ, war es denn nötig, dass Jesus Christus durch eine Jungfrau zur Welt kommt? Also, oder hätte es auch durch die Mitwirkung Josefs geschehen können?
Ja, die Frage haben sich die Theologen tatsächlich auch schon viele Jahrhunderte gestellt. Es gibt immer wieder mal die extreme Position, auch in der Gegenwart, bei manchen Theologen, die behaupten, so etwas wie eine Menschwerdung Gottes sei eigentlich nur unter der Bedingung einer jungfräulichen Geburt möglich. Die überwiegende Mehrzahl der Theologen hat das immer abgelehnt. Und mir scheint auch, dass das ein fast falscher Rationalismus wäre. Hier gilt das, was Thomas von Aquin unter dem Begriff eines Konvenienzargumentes versteht. Es ist ein Argument, das uns hilft, besser zu verstehen, worum es in dem übernatürlichen Geheimnis geht. Aber es ist nichts, was wir mit Notwendigkeit behaupten müssten. Das heißt, wir können theologisch gute Gründe dafür angeben oder anführen, dass Gott so gehandelt hat, dass er diese besondere Weise des Zurweltkommens Jesu gewählt hat. Aber wir können es jetzt nicht a priorisch beweisen, Gott hätte durchaus auch, das ist die Mehrheitsmeinung der Theologen, der ich mich anschließe, einen Jesus, der auf natürliche Weise gezeugt worden wäre, als seinen Sohn, als wahren Gottes Sohn in die Welt senden können.
Für viele Nichtchristen ist ja das schon sozusagen das grundlegende christliche Bekenntnis anstößig, schwer nachzuvollziehen, zum Beispiel für die Muslime, nämlich die christliche Überzeugung, dass Gott ein Gott in drei Personen sei. Auch das könnte man mit Dillybach als paradoxe Formulierung bezeichnen. Lässt sich dieses Paradox im Gespräch mit Nichtchristen denn irgendwie so darstellen, dass es einsichtiger wird?
Das ist auf jeden Fall etwas Paradoxes, und an der logischen Anstößigkeit des Trinitätsdogmas haben sich die Theologen deswegen auch lange abgearbeitet, und tatsächlich gab es in dem Bereich sogar etwa im späten Mittelalter einzelne Theologen, die behauptet haben, dass unsere menschliche Logik in der Übertragung auf Gott völlig scheitert. Aber auch hier haben doch die meisten Theologen eher einen anderen Weg gesucht und gesagt, Gottes Wesen ist einfach von einer solchen Fülle, dass ein einziger personaler Träger hier nicht alles erschöpft, sondern dass wir durchaus diese Dreiheit von Personen in ihrer Verbindung, in ihrer Communio, in ihrer Gemeinsamkeit annehmen dürfen. Auch das können wir nicht ableiten. Wir müssen versuchen, es aus der Offenbarung verständlich zu machen. Das heißt, wenn ich mit einem Muslimen darüber diskutiere, was Trinität für einen Christen bedeutet, würde ich versuchen, es von der Offenbarungstheologie her anzugehen, zu sagen, Gott offenbart sich als er selber in der Welt. Was bedeutet das? Wie ist dann dieses Wort, in dem Gott sich ausspricht, zu Gott selber im Verhältnis zu setzen? Und das ist eine Frage, die ein Muslim durchaus verstehen kann, wenn er davon ausgeht, dass der Islam den Koran als eine Schrift betrachtet, in der Gott als er selber zu Wort kommt, sogar so etwas wie eine Präexistenz manchmal des Wortes Gottes im Himmel annimmt. Und da muss man sich ja auch fragen, wie steht denn dieses Wort eigentlich zu Gott selber in Beziehung?
Wie ist man überhaupt darauf gekommen, die Gotteslehre in dieser Form zu formulieren?
Natürlich stehen hinter den Entscheidungen der Konzilien des 4. Jahrhunderts, die sind für die Trinitätstheologie besonders wichtig, theologische Debatten über das Verhältnis zwischen Jesus Christus und dem Vater. Und wir haben hier eben vom Neuen Testament her zunächst einmal Aussagen, die in unterschiedliche Richtungen weisen. Wir haben Aussagen, die das wahre Menschsein Christi klar bestätigen. Er ist von einer menschlichen Mutter geboren, er ist sogar am Kreuz gestorben, er hat gelitten. Und auf der anderen Seite haben wir dann Aussagen wie die, dass in ihm Gott selber zur Welt kommt, dass er das Wort ist, das schon bei der Schöpfung zusammen mit Gott eine zentrale Rolle gespielt hat. Also Aussagen über seine Präexistenz. Wir haben die besondere Verehrung Christi, die sich schon im Neuen Testament andeutet, wenn wir an die Bilder der Johannesapokalypse etwa denken, wo Christus auf einer Ebene mit Gott angebetet wird. Wir haben Formulierungen bei Paulus, wo man den Eindruck hat, dass der Glaube an den einen Gott ergänzt wird durch den Glauben an den einen Herrn Jesus Christus. Und das sind biblische Vorgaben, die einfach zu einer vertieften Reflexion über das Verhältnis von Vater und Sohn, der Geist kam dann etwas später mit, in die Debatte hineingeführt haben.
Das sind ja eigentlich alles Formulierungen, die entstehen aus einer Auseinandersetzung mit der Offenbarung, mit der Heiligen Schrift. Nicht Dinge, die das berühren, was man so natürliche Theologie nennt. Also beispielsweise die traditionellen Gottesbeweise kommen ja ohne diese Bezüge aus, sondern sind reine philosophische Argumentationen für die Existenz Gottes. Und das sind auch ganz unwidersprüchliche, konsistente Aussagen. Könnte es sein, dass das, was wir jetzt da Paradoxe nennen, eben sowas Ähnliches ist wie die Mysterien, wie sie zum Beispiel bei Matthias Josef Scheben, Theologen des 19. Jahrhunderts, genannt werden, nämlich die Glaubensaussagen, die sich nicht aus diesen mit den Mitteln der natürlichen, des Lichtes der natürlichen Vernunft erkennen lassen.
Das würde ich auch so sehen. Der Begriff des Paradoxes ist eigentlich kein Begriff der katholischen Theologie in traditioneller Hinsicht. Wenn Sie die großen theologischen Lexika sich anschauen, werden Sie dort bis in die jüngere Zeit hinein kein Schlagwort Paradox finden. Henri de Lubac, Sie haben ihn erwähnt in der Anmoderation, hat den Begriff stark gemacht. Er ist eher, wenn man hier eine theologiegeschichtliche Spur verfolgen will, im Protestantismus angelegt, bei Kierkegaard etwa im 19. Jahrhundert, teilweise auch schon früher bei Lutheranern zu finden. Katholiken haben eher von Mysterien gesprochen und meinen tatsächlich genau diese Offenbarungsinhalte, die mit unserer Vernunft nicht vollständig erfasst werden können, sondern die die Vernunft übersteigen, weil eben die Wirklichkeit Gottes die menschliche Vernunft übersteigt, an der er uns durch die Offenbarung Anteil gibt.
Wenn man jetzt bei Scheben liest, betont er aber immer, das heißt nicht, dass sie unvernünftig sind.
Ganz genau.
Ja, sondern sie sind vielleicht so was wie übervernünftig.
Sie sind übervernünftig. Also das ist genau das, was gemeint ist. Deswegen ist Gott selber nicht etwas Unlogisches und versucht eben die Theologie, soweit es geht, zu verstehen. Aber sie gibt dann doch zu, dass sie an Grenzen stößt, die vielleicht erst, wie ich vorhin schon sagte, in einer ganz anderen Zugangsweise, in einem Schauen Gottes dann aufgelöst werden, das uns aber jetzt noch nicht zugänglich ist.
Ein Thema, das im aktuellen Heft auch vorkommt, ist die Diskussion um Gnade und Freiheit. Ist vielleicht eine Debatte, die uns heute etwas fern oder merkwürdig vorkommt, aber hat im 16. und 17. Jahrhundert die Menschen sehr bewegt, über die Konfession hinweg, aber auch innerhalb des Katholizismus, ein Streit zwischen Dominikanern und Jesuiten darum, was denn nun den Vorrang hat. Eine, die Aussage, dass alles, was geschieht, in Gottes Händen liegt, dass sozusagen alles auf seine Gnade zurückzuführen ist, oder die Tatsache, dass der Mensch sich als freies Wesen erfährt und eigene Entscheidungen treffen kann und deswegen auch Gottes Heilszusage zurückweisen kann. Ist es auch sowas, so ein Paradox, oder ist es eigentlich eine Debatte, die man sozusagen aufklären kann?
Vielleicht muss man die Vorbemerkung machen, dass Freiheit insgesamt auch schon in philosophischer Hinsicht gar nicht so einfach zu verstehen ist, wenn Sie etwa an das Paradox zwischen Freiheit und Natur bei Kant denken. Eine Grundantinomie, das ist ein Begriff, den Kant gerne verwendet. Bei den Theologen ist es dann so, dass vor allen Dingen unter dem Einfluss der augustinischen Gnadenlehre sehr stark betont wird, dass Gott eigentlich der letzte Urheber jeder Bewegung im Geschöpf ist. Das gilt schon in natürlicher Weise und dann erst recht, wenn es um übernatürliche Akte geht. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, wie ist das mit einer wirklichen menschlichen Selbstbewegung zu vereinbaren? Und da haben tatsächlich die Dominikaner in einer sehr strengen, augustinisch geprägten Thomasauslegung einen anderen Weg gewählt, als dass die Jesuiten dann im Anschluss an einen Theologen namens Molina getan haben. Und dieser Gnadenstreit ist immer zu einem Paradigma dann geworden dafür, dass bestimmte Probleme nicht vollständig auflösbar sind, sondern dass es auch in der katholischen Theologie so etwas geben darf wie ein Nebeneinander von Modellen, die sich für unser Verstehen irgendwo widersprechen, die aber vielleicht gerade deswegen überhaupt erst die Fülle des Mysteriums zum Ausdruck bringen. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, dass es auch in der heutigen Theologie, denken Sie etwa an die Schule von Thomas Pröpper, Leute gibt, die sagen, der Gnadenstreit darf dort nicht stehen bleiben, sondern wir müssen irgendwo eine Lösung finden, die für unsere Vernunft befriedigender ist.
Ja, die sagen, wenn ich das richtig verstehe, die machen ja die menschliche Freiheit und auch die Eigengesetzlichkeit der Natur stark, unter anderem, weil ihre Theologie theodizee-sensibel sein soll. Was heißt das? Theodizee-sensibel, also wenn eben alles in Gottes Händen liegt, dann ist er auch für das Böse verantwortlich, ist er auch für die Sünden, die wir tun, verantwortlich. Und das kann ja nicht sein.
Das ist ein Kernproblem jedes Ansatzes, der sehr stark die Prädestination Gottes, die Bewegung der Kreatur durch Gott betont, dass dann auch das Versagen, das Negative, das Sündhafte auf Gott zurückfällt. Man muss allerdings sagen, dass in diesen modernen Ansätzen der Begriff der Gnade völlig neu definiert wird gegenüber dem, was alle großen Schulen in der Vergangenheit unter Gnade verstanden haben, sodass hier eigentlich ein völlig neues Paradigma, ein völlig neues theologisches Paradigma gewählt wird.
Das interessiert mich, wie unterscheiden sich diese beiden Gnadenbegriffe?
Der Begriff einer inneren Gnade, also einer Gnade, die tatsächlich menschliches Handeln von innen her in Entscheidungen bewegt wird, da völlig abgelehnt, sondern Gnade wird dann nur als äußerer Impuls, also als äußerer Anspruch an die menschliche Freiheit verstanden, was natürlich mit einer Selbstbewegung dann der menschlichen Freiheit viel leichter zu vereinbaren ist.
Also in dem Sinne, dass ich zum Beispiel in der Predigt ermuntert werde, genau, irgendwas zu tun oder zu lassen und dann sozusagen von außen einen positiven Anstoß bekomme oder so.
Und ich muss dann den rezipieren, kann mich selber frei entscheiden, ob ich dem folge oder nicht. Aber so etwas wie ein vorgängiges Handeln Gottes, das zumindest eine Richtung vorgibt, das bestimmte Inspirationen mir eingibt, das kommt da eigentlich kaum mehr vor.
Interessant ist ja, wie dieser Gnadenstreit geendet ist, nämlich dadurch, dass der Papst eigentlich entschieden hat, ihn nicht zu entscheiden. Ist das sozusagen die Ultima Ratio bei solchen Streitigkeiten, für die es keinen Ausweg gibt? Man legt eben fest, dass keine der beiden Antworten die abschließende ist?
Es wäre auch denkbar gewesen, dass der Papst sich auf eine dieser Seiten geschlagen hätte. Das Lehramt hat ja andere ähnliche Debatten durchaus entschieden, manchmal natürlich auch durch Formulierungen, die dann einen gewissen Spielraum lassen. Wenn wir die christologischen Formulierungen etwa des Konzils von Chalcedon uns anschauen, wo das Paradox Christi, des wahren Gottes, des wahren Menschen besonders ausführlich beschrieben wird, da sehen wir, dass eigentlich das Dogma so etwas wie einen Raum definiert, innerhalb dessen man sich sicher bewegen kann, ohne dass dann eine der Schulen, damals die antiochenische oder die alexandrinische Schule der Christologie, mit ihrem Anliegen völlig verurteilt würde.
Professor Marschler, vielen Dank für diesen kurzen Ausflug in die Paradoxe des Christentums oder in die Mysterien des Christentums, eben in jene Aussagen, die dem menschlichen Verstand jedenfalls viel zu denken geben und den Theologen Arbeit verschaffen bis zum heutigen Tag.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.